Horizont des Aufschwungs. Am deutschen Arbeitsmarkt ist dieses Licht aber noch nicht wirklich zu sehen. Nachrichten dazu kommen von Jonas Ziegler.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Zwar waren im Mai etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im April, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Von dort berichtet Birgit Harprath.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Mittag in Berlin erwartet. Das bestätigte Regierungssprecher Cornelius. Bundeskanzler Merz will mit Selenskyj unter anderem darüber sprechen, wie Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgestaltet werden könnten. Noch unklar ist, ob es auch um neue Hilfen für die Ukraine geht. Merz hat zuletzt erklärt, dass die Reichweitenbeschränkungen für gelieferte Waffen aufgehoben wurden. Damit könnte die Ukraine deutlich mehr Ziele auf russischem Gebiet ins Visier nehmen. Unionsfraktionschef Spahn sagte im RBB 24 Inforadio, der Besuch von Selenskyj in Berlin sei ein klares Signal für die Unterstützung der Ukraine. Die Führungsrolle Deutschlands dabei gelte weiter. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. In Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland ist in der Nacht ein Feuer in einer Asylunterkunft ausgebrochen. Bei dem Brand sind 13 Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz. Daniel Mastow, RBB 24.
Laut dem Einsatzleiter der Wriezener Feuerwehr brannte eine Wohnung in einem Gebäude mit 18 Wohneinheiten. Das Haus wurde evakuiert, 6 Menschen mussten über die Drehleiter gerettet werden, davon 4 Kinder. 13 Personen kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Auch Rettungskräfte aus dem Landkreis Barnim wurden hinzugezogen. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet, die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
Die AfD ist aufgefordert worden, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf zu räumen. Das Landgericht Berlin hat bestätigt, dass die Eigentümerin eine entsprechende Klage eingereicht hat. Matthias Wetzel, RBB 24.
Die Eigentümerin des Gebäudes im Eichhorster Weg will alle Verträge mit der AfD demnach möglichst fristlos beenden. Eine Verlängerung hält sie für unzumutbar. Konkret geht es um die Wahlparty der Partei im Innenhof des Gebäudes nach der Bundestagswahl im Februar 2025. Dabei sei die Fassade des Hauses mit dem Parteilogo angestrahlt worden. Außerdem sei der Zugang zum Gebäude stundenlang von der Polizei gesperrt worden. Andere Mieter hätten ihre Räume deshalb nicht mehr betreten können, hieß es. Die AfD habe weder die Hofflächen noch die Außenfassade gemietet oder eine Erlaubnis der Vermieterin eingeholt. Laut Gericht wurde der Partei die Klage bereits zugestellt. Offiziell reagiert habe die AfD bisher nicht.
Der ADAC rechnet zum Himmelfahrtswochenende mit Staus auf vielen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit stärkerem Verkehr rechnen. Dabei dürfte es Richtung Küste sehr voll werden. Im vergangenen Jahr gab es laut ADAC am Tag vor Himmelfahrt besonders viele Staus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen. Vereinzelt auch Gewitter. maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Kreuzberg 16 Grad, in Potsdam 14 und in Templin 19 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Patrick Wittenberg ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender des Stromversorgers EDIS in Fürstenwalde. Damit ist er für den größten Teil des Stromnetzes in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. In der Region boomen ja die erneuerbaren Energien, was schon seit Jahren dafür sorgt, dass mehr Energie in die Netze eingespeist als Strom verbraucht wird. Da fordert der Strommanager nun ein Umdenken im Sinne des Netzes. RBB-Redakteur Andreas Oppermann hat mit Patrick Wittenberg gesprochen.
Vis-à-vis. Herr Wittenberg, Sie sind Vorstandsvorsitzender der EDIS in Fürstenwalde, sind als Stromversorger für einen Großteil Brandenburgs verantwortlich und Mecklenburg-Vorpommerns und haben maßgeblich damit zu tun, all die erneuerbaren Energien, die hier in der Region produziert werden, auch an den Mann zu bringen. Was ist dabei das größte Problem?
Und wir haben sehr viele erneuerbare Energien, die an unser Netz angeschlossen sind. Derzeit rund 16 Gigawatt an installierter Leistung. Und wir haben einen Verbrauch in zur Spitzenzeiten von rund 2,3 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine deutliche Überspeisung. Wir produzieren also mehr Energie, als wir in unserer Region benötigen. Und dafür brauchen wir eine Menge Netzausbau. Wir haben unsere Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren. Wir kommen vor 5 Jahren von Investitionsvolumina von rund 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr haben wir 300 Millionen Euro in die Netze investiert. Und die Tendenz ist da deutlich steigend.
So, und jetzt will die neue Bundesregierung die Netzentgelte abschaffen oder stark reduzieren. Löst das bei Ihnen Panikattacken aus?
Nein, das tut es nicht. Und ich glaube, die Bundesregierung möchte auch die Netzentgelte nicht abschaffen. Aber es ist richtig, dass wir mit dem Blick nach vorne ein besseres Augenmerk auf die Kosteneffizienz der Energiewende setzen. Das haben wir in den letzten Jahren, dort hatten wir einen Rahmen, in dem das nicht ganz so der Fall war. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Anschubsprozess für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert, nämlich genau die 16 Gigawatt sind so zustande gekommen. Es ist jetzt aber klug und auch richtig, dort genau hinzuschauen, wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten. Und was ich verstanden habe und was ich derzeit höre von der neuen Bundesregierung, möchte sie genau diesen Weg gehen.
Das heißt aber, wenn Netzentgelte reduziert würden, dass Sie weniger Einnahmen hätten. Sie sind ja de facto diejenigen, die mit diesem Geld das Netz zur Verfügung stellen, das benötigt wird. Wo müsste dann das Geld herkommen?
Ich glaube, klar ist, dass wir weiterhin deutliche Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands benötigen werden. Das ist auch klug und das ist auch richtig. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie können wir den Netzausbaubedarf auf das notwendige Minimum reduzieren. Das heißt, wir haben einen Netzausbaubedarf, aber dieser muss bestmöglich gering gehalten werden. Was da zum Beispiel helfen würde, sind Allokationssignale für erneuerbare Energien. Das soll heißen, dass erneuerbare Energien gerade dort installiert werden, an denen Netzkapazität noch zur Verfügung ist, beziehungsweise der Netzausbau in einer sehr absehbaren Zeit dann auch wirklich erfolgen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den Prozess des Ausbaus des Netzes maßgeblich beschleunigen. Wir haben hier sehr komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren. Dort müssen wir ran, um möglichst zügig die Netzkapazität dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Das heißt aber auch, dass man eigentlich vor allem da aktiv werden müsste, wo Sie es aktuell nicht sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen, wo massiv Strom benötigt wird, wo diese 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien auch tatsächlich ankommen. Können Sie da als Unternehmen einen Beitrag leisten oder liegt das komplett außerhalb Ihrer Verantwortung?
Ja, das heißt vor allem, dass Erneuerbare dort installiert werden, wo sie noch aufgenommen werden können. Ich hatte von den 16 Gigawatt heute gesprochen. Wir haben derzeit Anträge für weitere 220 Gigawatt an erneuerbaren Energien an unserem Netz auf dem Tisch liegen. Wir wissen, die werden nicht alle kommen. Da sind teilweise Doppel- und Dreifachzählungen dabei. Aber lassen Sie davon 10 oder 15% kommen, dann haben wir einen weiteren Wachstum bis hin zu 45 Gigawatt an unserem Netz. Und das ist volkswirtschaftlich effizient abbildbar. Dementsprechend gibt es auch in unserem Netzgebiet und auch in unseren Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern durchaus Regionen, an denen noch Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, dort sollte es allokiert werden. Und natürlich, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, muss man sich insgesamt Gedanken machen, ob insbesondere an den Stellen, an denen die Energie auch benötigt wird, dass dort weitere Anreize geschaffen werden.
Inzwischen wird auch sehr stark darüber gesprochen, dass die erneuerbaren Energien im System verkraftbar sein müssen. Das heißt ja, wenn man das weiterdenkt, dass man den Strom, den man produziert, vor allem auch erstmal irgendwo speichern können muss, um ihn dann abzurufen, wenn man ihn benötigt. Steigt die EDIS selber in das Energiespeichergeschäft ein?
Nein, die EDIS wird das nicht machen, aber Sie haben natürlich recht, dass wir uns zur Systemverträglichkeit einfach Gedanken machen müssen. Das heißt, Anlagen, die an unser Netz angeschlossen werden, müssen systemdienlich bzw. netzdienlich ausgerichtet sein. Und ein Punkt dabei sind ganz klar Speicher. Aber auch Speicher können aus einer Netzsicht sehr positiv wirken, wenn sie netzdienlich, systemdienlich eingesetzt werden. Sie können aber auch netzbelastend wirken, wenn sie rein marktwirtschaftlich eingesetzt werden. Und was wir momentan sehen, wir haben sehr viele Speicheranfragen, rund 40 Gigawatt an Speicheranfragen allein in unserem Versorgungsgebiet. Diese werden aber alle rein marktdienlich betrieben. Das heißt, es wird ein Arbitragehandel stattfinden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich speichere ein bei sehr geringen Energiekosten, speichere aus bei sehr teuren Energiekosten. Damit verdient man Geld. Das ist aber nicht unbedingt netzdienlich.
Was würden Sie dann als die bessere Lösung ansehen, wenn es nicht nur rein betriebswirtschaftlich gedeckt werde? Wie würden dann die Investoren trotzdem auf ihre Gewinne kommen?
Naja, wir brauchen ein Modell, in dem die Netzdienlichkeit einen Wert hat. Soll heißen, wenn ich einen Speicher an eine gewisse Stelle ins Netz integriere, muss für den Speicherbetreiber es wirtschaftlich sein, diesen Speicher im Sinne des Netzes zu betreiben. Und damit muss er das Geld verdienen. Das haben wir heute nicht. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht, beziehungsweise nur im sehr geringen Umfang. Und dementsprechend ist der Rahmen noch nicht vorhanden. Und dementsprechend steigen Speicherbetreiber da auch nicht drauf ein.
Ist das etwas, was im Koalitionsvertrag steht?
Also vieles, was wir derzeit von der neuen Regierung sehen und was auch im Koalitionsvertrag steht, kann wirklich in eine gute Richtung gehen. Dort sind Themen wie Synchronisation von erneuerbaren Energien und Netzausbau verankert. Dort ist das Thema Netzdienlichkeit und Systemdienlichkeit von Anlagen verankert. Und unter diesen Überschriften, was anderes kann man in einem Koalitionsvertrag natürlich schlecht schreiben, aber unter diesen Überschriften lassen sich all diese Punkte eben auch subsumieren. Insofern ist die Hoffnung, dass es dort in die richtige Richtung geht.
Nun ist unter der alten Bundesregierung der erneuerbare Energieausbau massiv vorangetrieben worden, auch wegen der Gaskrise, wegen anderer externer Faktoren, die massiv gewirkt haben. Wie bewerten Sie das, was in den letzten dreieinhalb Jahren passiert ist?
Zuallererst muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Wie anfangs schon gesagt, ist in den letzten Jahren sehr stark auf installierte Leistung incentiviert worden. Also je mehr Leistung ans Netz installiert wurde, desto besser. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Ein anderes Schlagwort, das immer eine große Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Die spielt auch im Netzausbau eine große Rolle. Was sind da die Maßnahmen, mit denen Sie dafür sorgen, dass das Netz stabiler ist?
Ja, wir investieren massiv in unsere Netzinfrastruktur, sowohl in die konventionelle Technik, aber gerade auch in die digitale Technik. Und die digitale Technik insbesondere auf den niedrigen Spannungsebenen, also der Niederspannung, der Mittelspannung, in der Hochspannung sind wir schon sehr digital.
Niederspannung ist vor Ort in meiner Straße.
Die Niederspannung ist quasi so die 30er-Zone und die Mittelspannung, wenn man so möchte, die 50er-Zone, genau vor Ort bei Ihnen in der Straße. Und was machen wir dort? Wir setzen digitale Ortsstationen ein. Das ist der Übergang von der 30er-Zone auf die 50er-Zone, wenn man so möchte. Dort setzen wir Sensoren ein und auch Aktoren, dass wir von Ferne schalten können, um den Netzzustand in nahezu Realtime zu erfassen. Und das machen wir sehr intensiv. Wir haben eine gewisse Vorreiterrolle hier in Deutschland. Wir haben derzeit über 1700 Messpunkte in diesen Ortsnetzstationen. Wir treiben den Smart Meter Rollout voran. Wir haben ca. 7000 intelligente Zähler, die uns auch Zustandsdaten vom Netz geben. Und aus dieser großen Anzahl an Informationen ziehen wir Rückschlüsse für A, unsere Planung, aber B, auch für den Realbetrieb, um das Netz bestmöglich und effizient auslasten zu können.
Und das heißt dann, dass der private Photovoltaikanlagenbesitzer runterreguliert wird, wenn zu viel Sonne scheint.
Das kann perspektivisch passieren. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, sowohl für die Einspeisung, Sie haben die privaten PV-Anlagen angesprochen, als auch für die Abnahmeseite, für die Lastseite, zum Beispiel Wallboxen, dass der Netzbetreiber dort die Möglichkeit hat, in kritischen Netzsituationen, ganz wichtig, nur in kritischen Netzsituationen, Dimmen zu regulieren. Das heißt, es wird runtergeregelt auf ein Maß, dass das Netz stabil bleibt und dass wir die Versorgung so auch dauerhaft sicherstellen können, gewährleisten können.
Das Thema Netzsicherheit spielt eine große Rolle. Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr den Anschlag auf dem Strommasten bei Tesla. Gibt immer wieder Diskussionen über die Resilienz, also die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch der elektrischen Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird. Glauben Sie, dass Sie da gut aufgestellt sind?
Sie haben recht, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. Und sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe, aber das ist bei uns ein großes Thema und wir versuchen natürlich, unsere kritische Infrastruktur bestmöglich da zu schützen.
Wenn wir so viel Strom zu viel haben in Brandenburg, heißt das, dass das ein idealer Ort ist, um neue Rechenzentren anzusiedeln, die wahnsinnig viel Strom benötigen oder andere Industrie auch hier in der Region anzusiedeln, weil die Energieversorgung jederzeit gewährleistet werden kann?
Genau, das ist die andere Seite der Medaille, dass man mehr aus Netzsicht gesprochen Last, also Verbrauch, dann eben auch in diese Region heranzieht. Sie müssen aber an der richtigen Stelle sein, also aus Netzsicht an der richtigen Stelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, wir versorgen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im Speckgürtel von Berlin sehen wir gerade eine massive Anfrage auch nach neuen Last von neuen Bezugskunden. So viel, dass wir dort sehr gut auch hinschauen müssen, was das Netz eben dort noch hergibt. In anderen Regionen in unserem Versorgungsgebiet ist das noch nicht so. Also insofern, wenn man das etwas verteilen könnte, wäre das aus Netzsicht sehr positiv.
Also Sie wären für Rechenzentren in Eberswalde oder Fürstenwalde und nicht unbedingt im Speckgürtel?
Ja, Fürstenwalde ist schon noch fast Speckgürtel. Also wir haben aber durchaus Regionen, wenn man weiter in den Norden nach Brandenburg geht oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch wesentlich ländlicher geprägt sind und in dem noch wesentlich mehr erneuerbaren Energien sind als der Speckgürtel, ich sag mal, in einem Radius von rund 100 Kilometer um Berlin herum.
Herr Wittenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Mit dem Vorstandsvorsitzenden der EDIS AG, Patrick Wittenberg, hat RBB-Redakteur Andreas Oppermann gesprochen.
Sport Update.
Mit Tabea Kunze. Bei den French Open der Tennisprofis hat der Turniertag gerade begonnen. Zwei Deutsche sind direkt gefordert. Eva Lüß und Daniel Altmaier wollen in die dritte Runde einziehen. Guido Ringel ist für uns in Paris dabei. Guido, wie schätzt du denn die Chancen der beiden heute ein?
Also vom Papier her haben beide gute Aussichten, die dritte Runde zu erreichen. Und ein Daniel Altmaier stellt das auch gleich mal zu Beginn der Partie hier klar, dass er auch aufgrund seiner Leistungen hier in der ersten Runde, da hat er ja Taylor Fritz, den Top-10-Spieler, ausgeschaltet, derjenige ist, der hier offensichtlich das Heft in die Hand nehmen will. Er führt mit 2:0 gleich im ersten Satz, hat also seinem Gegner Vítko Priva aus Tschechien schon mal das Aufschlagspiel wegnehmen können. Er macht wieder einen selbstbewussten Eindruck, auch seine Rückhand scheint wieder so gut zu sein, aber da muss man natürlich noch vorsichtig sein. Wir sind in den ersten Minuten dieser Partie. Die sind aber an Eva Lüß, der zweiten Deutschen, heute mehr oder weniger vorbeigezogen. Die hat ihr Aufschlagspiel gleich mal liegen lassen gegen Victoria Mboko aus Kanada, eine junge Frau, 18 Jahre, Qualifikantin, aber die hatte den besseren Start, führt mit 2:0. Also unterschiedliche Auftaktleistungen der beiden Deutschen, aber das kann ja natürlich noch sowohl bei Altmaier auch bei Lüß lange dauern.
Und Guido Ringel wird das den ganzen Tag für uns in Paris beobachten. Vielen Dank. Zum Schluss noch kurz zum Fußball. Der erste FC Union hat Wu Yongjong vom VfB Stuttgart jetzt doch fest verpflichtet. Der Mittelfeldspieler war ja in der vergangenen Saison ausgeliehen und bleibt jetzt fest in Köpenick. Das war das Sportupdate mit Tabea Kunze.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Dreieckwerder und Leest 45 Minuten Stau an einer Baustelle. B158 Berlin Richtung Angermünde zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen 60 Minuten Stau wegen Bergungsarbeiten. Stadtverkehr Berlin wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten gibt es immer mal wieder kurzfristige Sperrungen. Aktuell Stau rund um den Tiergarten und den Potsdamer Platz. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Geduld brauchen Sie auf der Karl-Marx-Straße stadteinwärts, in Neukölln, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Und noch einmal Brandenburg, B5 Küritz Richtung Nauen zwischen Friesack und Abzweig nach Hage. Behinderungen nach einem Unfall.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Laut Bundesagentur für Arbeit waren zwar im Mai rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April. Allerdings waren es rund 197.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Auch in unserer Region gibt es keine Trendwende am Arbeitsmarkt. Thomas Weber, RBB 24.
Eine sonst übliche Frühjahrsbelebung sei weiter nicht zu erkennen, heißt es von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit. In Berlin registrierten die Arbeitsagenturen rund 218.500 Arbeitslose, 1.000 mehr als im April und knapp 19.000 mehr als vor einem Jahr, bei einer aktuellen Arbeitslosenquote von 10,2%. Im Land Brandenburg meldeten sich knapp 86.000 Männer und Frauen arbeitslos, etwa 500 weniger als im Vormonat, aber fast 5.000 mehr als im Mai letzten Jahres. Hier beträgt die Arbeitslosenquote 6,3%. Gleichzeitig melden die Unternehmen weniger betriebliche Ausbildungsplätze und bislang haben 17.000 Schulabgänger in Berlin und Brandenburg noch keinen Ausbildungsvertrag.
Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant, wie Regierungssprecher Cornelius bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Besuch von Selenskyj sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter auch einige Kinder. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, weil durch die große Hitze Wasserleitungen geborsten sind. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm erreichen, dass sich RWE finanziell an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt. Er begründete das damit, dass der Konzern durch seine CO2-Emissionen zur Gletscherschmelze in den Anden beiträgt. Dadurch steige das Hochwasserrisiko für ihn in der Region. Aus Sicht der Richter ist das nicht hinreichend belegt. Zwei Juristen hatten sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen. Vereinzelt auch Gewitter. Maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Kreuzberg 16 Grad, in Potsdam 14 und in Templin in der Uckermark 19 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Hersteller von Hilfsmitteln wie Brillen oder Prothesen in Deutschland, etwa 30.000 Betriebe, leiden nicht unter fehlender Nachfrage. Und trotzdem findet die Branche Gründe zu klagen. Über Bürokratie, Abrechnungswahnsinn und fehlenden Nachwuchs. Wirtschaftsreporterin Annika Krempel hat sich in der Gesundheitsbranche umgehört.
Viele Optiker schicken Brillen und Gläser an große Werkstätten, um sie bearbeiten zu lassen. Aber insbesondere die kleinen Betriebe machen einiges noch selbst. So wie Maske und Maske Augenoptik in Berlin-Charlottenburg. In dem hellen Altbauladen gibt es eine kleine Werkstatt gleich neben dem Eingangsbereich. Hier surrt gerade ein Schleifautomat.
Damit schleifen wir unsere Gläser. Der brandet praktisch ein Brillenglas in die Form. Die Flächen, also die Stärke der Gläser, die ist schon drin in dem Rohling und wir passen das halt ein, dass das nachher in der Brillenfassung richtig sitzt.
Erklärt Inhaberin Birgit Maske. Es braucht manchmal mehrere Durchgänge im Schleifautomat und ein bisschen Fummelei, um das Glas in das Brillengestell zu bekommen. Dafür wird das Gestell erwärmt, um es geschmeidiger zu machen, bis irgendwann ein kleiner Klick kommt und das Glas in der Fassung sitzt. Es sei eben ein Handwerk, sagt die Optikerin. Maske hat das Unternehmen vor 27 Jahren mit ihrem Mann zusammen aufgebaut. Sie liebt ihren Beruf, aber nicht den Aufwand, den sie für die Verwaltung erbringen muss. In dem kleinen Betrieb macht sie das selbst, neben ihrer eigentlichen Arbeit am Kunden. Die Bürokratie sei mit der Zeit immer mehr geworden, sagt Maske. Und nennt Beispiele.
Dann haben wir mittlerweile diese Abgabe für Verpackungen, Verpackungsabgabe. Also es sind alles ganz viele Sachen, um die wir uns ja ständig kümmern müssen. Und es wird schon immer aufwendiger. Also es hat nicht abgenommen in den letzten Jahren. Auch die Anmeldung bei den Krankenkassen für die Gesundheitshandwerke. Das heißt, wir müssen uns jetzt regelmäßig prequalifizieren lassen. Das ist einfach vom bürokratischen Aufwand wirklich immens.
Damit Maske mit der Krankenkasse abrechnen kann, muss sie eine sogenannte Präqualifizierung durchlaufen. Und das immer wieder alle 3 Jahre. Wenn sie die Unterlagen ausdruckt, ist der Stapel rund 2 Zentimeter hoch.
Das geht vom Mietvertrag des Geschäftes bis vor 3 Jahren brauchten wir noch ein polizeiliches Führungszeugnis. Das ist jetzt wurde jetzt fallen gelassen. Aber also es ist wirklich schon sehr aufwendig. Die Geschäftsräume müssen bestimmten Anforderungen entsprechen. Ich muss meinen Augenprüfraum verdunkeln können. Ich muss dann ein Waschbecken haben. Manche Dinge sind, finde ich, für mich auch total selbstverständlich. Trotzdem wird natürlich geprüft, ob die da sind.
Es ist ein Aufwand, den manche Augenoptiker scheuen. Nach einer Umfrage des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen, kurz ZVA, rechnen schon jetzt rund 17% der inhabergeführten Betriebe nicht mehr mit den Krankenkassen, mit der GKV ab. Und weitere 17% wollen künftig darauf verzichten. Christian Müller, Präsident des ZVA, beschrieb Anfang April auf einer Pressekonferenz die möglichen Folgen.
Wenn dieses eine Drittel der Kollegen dem Versicherten den Rücken kehrt oder den Krankenkassen den Rücken kehrt, dann werden besonders stark sehbehinderte Menschen das zu spüren bekommen. Denn die aufwendigen Kontaktlinsenversorgungen, die vergrößernden Sehhilfen, die werden in dem Moment nicht mehr geliefert. Das ist Leistung der GKV. Und diese Versorgung findet auch nicht bei den Filialisten statt in der Regel. Das heißt, gerade auf dem Lande könnte es zu Versorgungsproblemen in dem Fall kommen.
Das Problem ist, dass die Kostenerstattungen der gesetzlichen Krankenkassen nur einen kleinen Teil des Branchenumsatzes der Optiker ausmachen. 2,4%. Denn Erwachsene erhalten nur in besonders schweren Fällen Sehhilfen auf Rezept. Der größte Anteil wird privat finanziert. Lediglich Kinder bekommen Brillen von der Krankenkasse immer bezahlt. Weil die Präqualifizierung zeitintensiv und teuer für die Augenoptiker ist, verzichten immer mehr darauf. Andere Gesundheitshandwerke haben gar keine Wahl, wie die Orthopädietechniker, die zum Beispiel Einlagen, Orthesen oder Prothesen herstellen und anpassen. Bei ihnen läuft fast alles übers Rezept. Und weil die Gesellschaft immer älter wird, steigt die Zahl der Versorgungsfälle, zeigt die Statistik. Auch Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbands, bestätigt, dass die Nachfrage hoch ist.
Es ist jetzt schon so, dass über 50% unserer Aufträge die Generation 65 plus betrifft. Insofern ist das gut, aber wir haben viele andere Probleme und Herausforderungen.
Zu den größten Problemen der Betriebe zählt auch eher die Bürokratie und die nach seinen Angaben schwierige Zusammenarbeit mit den Krankenkassen.
Die Bürokratie ist ein Riesenproblem, weil es herrscht bei den Kostenträgern ein Riesenmisstrauen uns gegenüber. Und wir müssen alles doppelt und dreifach dokumentieren und belegen, obwohl es gar keinen richtigen Grund dafür gibt. Wenn ich jetzt ein teures Krebsmedikament in der Apotheke hole, brauche ich nicht mal eine Unterschrift zu leisten. Und bei uns müssen wir sie für solche Dinge, was weiß ich, 13 Formulare ausfüllen, damit wir es überhaupt abrechnen können.
Dazu kommt die Flut an Formularen und unterschiedlichen Verträgen. Damit ein Produkt mit der Krankenversicherung abgerechnet werden kann, müssen Leistungserbringer, also die Betriebe, oder stellvertretend Verbände wie die Innungen für diese Produktgruppe einen Rahmenvertrag schließen mit einzelnen Kassen oder Kassenverbänden wie den AOKs oder BKKs.
Es gibt über 1000 Verträge in unserem Bereich, was fast nicht handelbar ist, für größere Betriebe schon, für kleinere Traditionsbetriebe mit 5 bis 10 Mitarbeitern ist das fast nicht handelbar.
Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen verweist auf Nachfrage darauf, dass beim Abschluss von Rahmenverträgen jedem Leistungserbringer oder Verband Vertragsverhandlungen ermöglicht werden müssen. Dies führe naturgemäß zu einer Vielfalt von Verträgen, die sich gegebenenfalls nur in Nuancen unterscheiden. Einfachere Lösungen seien seit ein paar Jahren vom Gesetzgeber nicht mehr erlaubt. Für die Betriebe bedeutet das einen enormen Aufwand, etwa für Paul Schulze Orthopädie und Bandagen mit Sitz in Berlin-Schöneberg. Das Unternehmen hat im April seinen 90. Geburtstag gefeiert. Die Inhaberin heute heißt Petra Menkel. 29 Mitarbeiter gibt es in ihrem Betrieb. 8 davon sind für die Verwaltung zuständig. 2 kümmern sich ausschließlich um die Rezeptabrechnungen.
Unsere Mitarbeiter sind natürlich damit auch total überfordert, weil unsere Branchensoftware leider noch nicht in der Lage ist, wenn ich eintippe, Kniebandage, Barmer Ersatzkasse, Berlin, dass dann gleiches aufploppt, 68,50 Euro für diese Kasse. Das funktioniert einfach noch nicht, weil sich die Verträge im Hintergrund immer wieder ändern und anpassen. Jede Kasse hat ein anderes Formular, jede Kasse hat andere Grundlagen, das ist ganz schrecklich.
Paul Schulze Orthopädie und Bandagen passt Kompressionsstrümpfe an, fertigt Mieder, orthopädische Schuhe und Prothesen. Vieles davon ist noch richtige Handarbeit und arbeitsintensiv. In der Werkstatt steht auf einem Gestell das Modell eines Oberschenkels. Eine Mitarbeiterin arbeitet an einer Prothese, die an diesen Oberschenkel angepasst werden muss. Dafür hat sie einen Abdruck des Stumpfes gemacht, diesen mit Gips ausgefüllt und nun soll ein Probeschaft gegossen werden. Im Ofen wird dafür gerade eine Platte aus speziellem Kunststoff erhitzt, die dann über das Gipsmodell gestülpt wird, wie Menkel erklärt. Das geht nur zu zweit.
Jetzt kommt das Kunststoffmaterial warm aus dem Ofen. Das hängt jetzt durch, wird über den Gips drüber gemacht. Dieser Rahmen wird jetzt nach unten gedrückt von den beiden Kollegen, nach Möglichkeit schön gleichmäßig, damit wirklich die Dicke auch gleichmäßig bleibt. Dieser Rahmen kommt jetzt auf den unteren Kunststoffring. Na, jetzt drücken die Kollegen wieder mit Handschuhen das Kunststoffmaterial an den Gips ran. Und jetzt wird ein Unterdruck angesetzt. Das sieht man jetzt gleich, wenn er jetzt macht, er den an. Da wird rangedrückt und jetzt wird es abgesaugt und jetzt wird eben der äußere Ring an den inneren Ring gedrückt und die Luft aus dem Schaft rausgesaugt.
So liegt der Anprobeschaft direkt am Modell des Stumpfes an. Wenn er ausgehärtet ist, kann der Kunde ihn anprobieren und dann wird er angepasst. Das ist Handwerk, für das Azubis viel lernen müssen. Metall schleifen, treiben, feilen, den Umgang mit Gips, Holz, Leder, Kunststoffen. Die Orthopädietechnik sei fast eine Feinmechanikerlehre, sagt Menkel.
Und das ist, ich finde, immer noch den großartigsten Beruf, den es gibt. Ja, weil er so vielfältig ist, weil man so viele Dinge tun kann. Vom klassischen, ich feile eine Schiene passend, bis zur Hightech-Versorgung, die nur noch computergesteuert ist. Wo ich also wirklich über einen Laptop oder über ein Handy mit den Kunden Hand- und Fingerbewegungen übe. Also das ist, wo gibt's das? Nirgendwo. Nur bei uns.
Und trotzdem haben viele Orthopädie-Techniker Probleme, Nachwuchs zu finden. Zum einen, weil eine Ausbildung einfach nicht so hoch angesehen werde wie ein Studium, so Menkel. Und weil Angestellte in diesem Bereich neben der Fingerfertigkeit auch viel Empathie brauchen, um mit den Patienten umzugehen, die mitunter schwere Schicksalsschläge erlitten haben. Und ein dickes Fell, um diese Geschichten psychisch wegzustecken.
Wir finden schon Azubis, aber es ist schwer, welche zu finden, die diese ganzen Dinge erfüllen. Das ist schwer. Die Fachkräfte zu halten ist schwer, weil manche dann auch sagen, naja, ist ein toller Beruf, ich habe viel gelernt, ich kann ja alles machen. Ich kann ja auch in die Mechanik gehen, ich kann ja auch ins Büro gehen. So, die können auch weg.
Und zwar dorthin, wo sie mit ihrer Ausbildung deutlich besser verdienen. Dass Fachkräfte nach der Ausbildung abgeworben werden, beobachtet auch Jan Dannenbring, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt beim Zentralverband des Deutschen Handwerks.
Da stehen wir im Wettbewerb mit allen anderen Betrieben und gerade in den industriellen Ballungszentren ist es natürlich ein besonderer Wettbewerb, dem wir da ausgesetzt sind, mit eben den großen Industrieunternehmen, die oft noch bessere Rahmenbedingungen pikunierer Art bieten können. Also Stichwort höhere Löhne, Altersvorsorge und dergleichen mehr.
Das reißt Löcher. Laut Bundesinnung kommen auf 16 qualifizierte Bewerber in der Orthopädietechnik 100 freie Stellen. In anderen Gesundheitshandwerken sieht es nicht besser aus. Auch die Zahntechnik gilt als Engpassberuf. Hörakustiker werden ebenfalls händeringend gesucht. Und bei den Optikern konnte nach einer Umfrage der Berufsinnung nur ein Drittel der suchenden Betriebe ihre Stellen zuletzt wie gewünscht besetzen. Helfen könnte tatsächlich mehr Geld von der Krankenversicherung, womit Mitarbeitende im Gesundheitshandwerk besser bezahlt werden könnten. Allerdings macht der Experte des Handwerksverbands wenig Hoffnung angesichts der klammen Krankenkassen.
Gerade die Gesundheitshandwerke sind ganz entscheidend von der Situation in den sozialen Sicherungssystemen abhängig. Und da ja, wachsen die Bäume nicht in den Himmel im Moment. Wir ganz im Gegenteil, da drohen Strukturreformen im Gesundheitsbereich auch und im Pflegebereich, die sehr wahrscheinlich auch erforderlich sind. Aber die müssen ausgewogen durchgeführt werden und nicht einseitig zu Lasten der Anbieter im Handwerk.
Um die Personalsituation zu verbessern, will er neue Zielgruppen erschließen. Also mehr Frauen ins Handwerk locken oder Menschen mit Behinderungen, Migranten und ausländische Fachkräfte. Und setzt dafür auf die Pluspunkte, die das Handwerk seiner Meinung nach bietet.
Geld ist nicht alles, auch die Zufriedenheit im Job spielt eine große Rolle, eben dieses Miteinander in den kleinen Betrieben. Und da kann das Handwerk auch viel punkten.
Werbung fürs Handwerk in der Wirtschaftsdoku. Annika Krempel, unsere Wirtschaftsreporterin, war das.
Wirtschaft Update.
Mit Lisa Splanemann. Wenn es Krisen gibt, sparen deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher lieber, statt viel Geld auszugeben. Bislang blickt die Einzelhandelsbranche gelassen auf die aktuelle Lage, wie aus Daten des IFO-Geschäftsklimas im Einzelhandel hervorgeht. Die Einzelhändler seien nach wie vor mit ihrer wirtschaftlichen Situation unzufrieden, so IFO-Experte Patrick Höppner. Ihre Stimmung habe sich aber deutlich verbessert. Deutschland importiert laut Statistischem Bundesamt am häufigsten Produkte aus China. Gerade haben die Statistiker aktuelle Daten zu den Importpreisen insgesamt veröffentlicht. Daraus geht hervor, die Preise waren im April 0,4% niedriger als im Vorjahresmonat. Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im April 2025 hätte der Rückgang der Preise für Energie gehabt. Im letzten Winter waren es, nach Daten des Deutschen Wetterdienstes, durchschnittlich 2,1 Grad. Im Februar gab es eine kurze Eisphase. Dass es kalt war, hat dazu geführt, dass die Menschen die Heizung aufgedreht haben. Und das wiederum ist eine der Ursachen dafür, dass der Energieverbrauch im ersten Quartal höher als im Vorjahreszeitraum war. Das geht aus aktuellen Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen hervor. Es war auch weniger windig, mit Folgen für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Vor allem den windschwachen Monaten Februar und März geschuldet, sei die Stromerzeugung aus Windenergie im ersten Quartal zurückgegangen, so der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Das war das Wirtschaftsupdate mit Lisa Splanemann.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Hören kommt von Können. Und dieses Können stellt Ihr Hörpartner jeden Tag erneut unter Beweis. Zum Beispiel mit Hörgeräten, die so klein und unauffällig sind, dass sie in ihrem Ohr zu verschwinden scheinen.
Nein!
Doch!
Oh!
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Dreieckwerder und Lees 30 Minuten Stau an einer Baustelle. B5 Küritz Richtung Nauen zwischen Friesack und dem Abzweig nach Hagel. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal wieder kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr. Sie brauchen Geduld in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße stadteinwärts.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Die Bundesregierung hat Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass seine Einbürgerung nicht mehr nach 3, sondern erst nach 5 Jahren möglich sein soll. Außerdem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder.
Beide Gesetze treten in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Außerdem hat das Bundeskabinett beschlossen, dass die Mietpreisbremse verlängert werden soll. Der Gesetzentwurf von Justizministerin Hubig sieht eine Verlängerung bis 2029 vor. Die Mietpreisbremse gibt den Bundesländern die Möglichkeit, die Preiserhöhungen bei Neuvermietung zu deckeln. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Alle Kabinettsbeschlüsse müssen noch vom Bundestag verabschiedet werden. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. Dort waren nur gut 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen auf insgesamt gut 218.000. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird heute zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass am Mittag ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant ist. Dabei dürfte es darum gehen, wie die Ukraine weiter in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriff unterstützt werden kann. Unionsfraktionschef Spahn betonte im RBB 24 Inforadio, die Ukraine verteidige auch die Freiheit Deutschlands. Werner Schoninger, RBB 24.
Spahn bezeichnete den Staatsbesuch als ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Der Unionsfraktionschef sieht es als wesentlich an, dem angegriffenen Land weiterhin Waffen zu liefern. Spahn sprach im RBB 24 Inforadio nicht über konkrete Waffensysteme, wie zum Beispiel den weitreichenden Marschflugkörper Taurus. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefert. Wichtig sei, dass die Ukraine sich weiter gegen Russland verteidigen kann.
Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter auch einige Kinder. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, weil durch große Hitze Wasserleitungen geborsten sind. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte in einem Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm erreichen, dass sich RWE finanziell an Schutzmaßnahmen für sein Haus beteiligt. Er begründete das damit, dass der Konzern durch seine CO2-Emissionen zur Gletscherschmelze in den Anden beiträgt. Dadurch steige das Hochwasserrisiko für ihn in der Region. Aus Sicht der Richter ist das aber nicht hinreichend belegt. Zwei Juristen hatten sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. Das Wetter. Heute dichte Wolken und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 15 und in Dahlem 16 Grad, in Cottbus 15 und in Ziesa im Fläming 18 Grad. Es wird frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte ist für Sie im Studio. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist in Berlin angekommen, heute Vormittag wohl gelandet und gerade auf dem Weg zum Bundeskanzler. RBB 24 Inforadio-Reporterin Jessica Wiener ist eben um die Ecke vom Bundeskanzler und seinem Amt und meldet sich jetzt live von dort. Jessica, was merkt man denn oder was merkst du denn vom Besuch?
Ja, also ich höre vor allem sehr viel, denn über uns direkt unter den Linden Sichtweite Brandenburger Tor kreist seit mindestens einer Stunde immer mal wieder ein Hubschrauber. Zu sehen ist aber auch so einiges. Es sind vor allem sehr, sehr viele Polizisten mit sehr vielen Mannschaftswagen direkt vor dem Kanzleramt und vor dem Reichstagsgebäude. Dort und drumherum gibt es da auch sehr viele Absperrungen, an denen die Polizisten derzeit vor allem damit beschäftigt sind, die Menschen umzuleiten. Mich haben sie auch umgeleitet. Ich wollte nur fix beim Hauptbahnhof vorbei schauen, wie es dort aussieht. Einen direkten Weg darüber gibt es aber derzeit nicht so wirklich. Die Gustav-Heinemann-Brücke, die Moltke-Brücke, alles zu. Alles geht derzeit vor allem über die Kronprinzenbrücke, also einmal statt den direkten Weg im Halbkreis rum. Ich habe vor allem sehr viele Touristen gesehen, die gestöhnt haben, dass sie diesen Umweg mit ihren Rollkoffern nehmen müssen. Laufen ist auch das Stichwort, was die Öffis angeht. Da gibt es auch ein paar Einschränkungen. Der Bus der Linie M41 fährt nicht zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof. Der M48er fährt nicht zwischen Kurfürstenstraße und Mohrenstraße. Hier direkt am U-Bahnhof Bundestag, der U5, haben sich vorhin so ein bisschen die Menschen geballt. Der Bahnhof ist ja gesperrt, genauso auch wie der Potsdamer Platz. Die U2 ist das dort, die Bahn fahren da jeweils durch. Ja, so klare Ansagen gibt's leider von der S-Bahn nicht so ganz. Nur so viel, die Stadtbahn wird wohl betroffen sein zwischen Zoo und Ostkreuz. Man fahre hier aber auf Sicht, dies ist da von offizieller Seite. Das wird alles ganz kurzfristig in Absprache mit der Polizei passieren. Tipp hier, vor der Abfahrt mal in den einschlägigen Fahrinfo-Apps oder auf der Internetseite nachschauen. Da soll alles schnell kommuniziert werden. Was jetzt noch die Autofahrer angeht, bislang kommen sie eigentlich ganz gut durch. Außer am Potsdamer Platz, der ist nämlich komplett zu, Sperrzone vom Leipziger Platz, im Dreieck hoch zum Tiergarten, über den Camperplatz und zur Hannah-Arendt-Straße. Nur Anwohner und Menschen mit Extraerlaubnis kommen dort durch. Die sollten dann auch ihre Ausweispapiere dabei haben, sonst stehen sie genauso davor wie alle anderen.
Jessica Wiener, unsere Reporterin, war das live vom Bundeskanzleramt. Sie haben es also gehört, heute besser das Regierungsviertel und Potsdamer Platz meiden. Da geht's nicht so richtig voran wegen des Staatsbesuchs von Zelensky in Berlin. Welche politische Bedeutung hat dieses Treffen? Aber darüber müssen wir auch reden, das Treffen vom Bundeskanzler Merz und dem ukrainischen Präsidenten. Da hat es ja im Vorfeld schon eine Debatte wieder gegeben, weil Merz gesagt hat, dass für Waffen, die Deutschland an die Ukraine liefert, keine Reichweitenbeschränkungen mehr gelten sollen. Er hat dann nachgeschoben, dass das gar nicht neu ist, sondern schon länger gelte. Aber warum dieses Statement? Die Opposition im Bundestag vermutet schon, dass das eine versteckte Ankündigung ist, dass Merz jetzt doch die Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite liefern wird. Welche Position dabei die Grünen vertreten, hat Felix Banatschak, der Co-Parteichef, in der ARD am Morgen so zusammengefasst.
Wir sind dafür, dass die Ukraine auch mit beispielsweise dem Taurus die Möglichkeit hat, sich wirklich weitreichend zu verteidigen. Es geht ja nicht darum, dass die Ukraine ihrerseits jetzt russische zivile Ziele angreifen soll und es auch gar nicht will, sondern es geht darum, dass eben auch die Militärbasen im russischen Hinterland beispielsweise getroffen werden können, aus denen gerade eben die Ukraine beschossen wird. Zivilisten sterben. Und insofern haben wir ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir es für richtig halten. Aber die Bundesregierung muss sich entscheiden, was sie eigentlich will, weil formal gibt es auch schon länger keine Reichweitenbeschränkung. Es werden halt nur bestimmte Systeme nicht geliefert. Jetzt ist die Frage, was meint Herr Merz damit?
Tja, was meint Merz damit? Werden jetzt Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert? Das wollten wir heute früh dann vom Unionsfraktionsvorsitzenden von Jens Spahn wissen. Eine klare Antwort hat er darauf allerdings nicht gegeben.
Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Kein klares Ja, aber auch kein klares Nein von Jens Spahn also zur Taurus-Frage. Was kann Merz dem ukrainischen Präsidenten also überhaupt bieten, wenn die beiden sich heute in Berlin treffen? Jens Spahn hat da so geantwortet.
Er kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag. Nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen, mit ausgenommen etwa von der Schuldenbremse. Wir können also deutlich mehr tun, auch zur Unterstützung der Ukraine, als in den vergangenen Monaten und Jahren.
Soweit Jens Spahn, der Fraktionschef von CDU und CSU. Hier in Deutschland wird also aktuell wieder die Taurus-Debatte geführt. Aber was will, was braucht die Ukraine denn eigentlich, abgesehen von Waffen? Was ist aktuell am dringendsten? Sanktionen gegen Russland wären wichtig. Ohne die USA kann damit in Europa alleine aber kaum genug Druck aufbauen. Allerdings hätte Europa noch ein anderes Druckmittel. Das sind die eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Das Geld daraus könnte die Ukraine jedenfalls sehr gut gebrauchen, sagt Korrespondentin in Kiew Rebecca Barth.
Immer mehr Soldaten schickt macht aber Putin in die Ukraine. Die russischen Truppen erhöhen zunehmend den Druck an der Front im Norden und Osten des Landes. Schon seit Monaten drängt die Ukraine daher auf die Konfiszierung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Die Gelder könnten der Ukraine bei ihrem Überlebenskampf entscheidend helfen, sagt Natalia Halibarenko, Leiterin der ständigen Vertretung der Ukraine bei der NATO. Sie könnten eine wichtige Rolle bei der Waffenproduktion spielen und auch in der Zukunft, wenn es um den Wiederaufbau der Ukraine geht. Denn das Ausmaß der Zerstörung ist riesig. Wir brauchen jetzt Geld und wir brauchen auch in der Zukunft Geld für den Wiederaufbau. Etwa 300 Milliarden Euro der russischen Zentralbank haben die EU, Großbritannien, die USA und Kanada nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine blockiert. Der größte Teil davon liegt in Belgien. Und die ukrainische Rüstungsindustrie betont immer wieder, sie produziere weit unter ihren Kapazitäten. Es fehle lediglich das Geld. Doch im Westen ist die Skepsis einiger groß, eingefrorene russische Vermögenswerte zu konfiszieren, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Olha Kowalska von der Kiewer Lobbyvereinigung ICUV hingegen sieht darin einen Vorteil, auch für Europa. Wenn diese Mittel an die ukrainische Rüstungsindustrie gehen, dann sinkt der Druck auf europäische Volkswirtschaften, die Ukraine mit Geld zu unterstützen. Wenn wir der ukrainischen Rüstungsindustrie oder der ukrainischen Wirtschaft Mittel aus den eingefrorenen russischen Vermögen zur Verfügung stellen, dann hat es auch Europa leichter. Staatsvermögen allerdings unterliegen einer Immunität. Ihre Beschlagnahmung würde gegen die internationale Ordnung verstoßen, hatte EZB-Chefin Christine Lagarde in der Vergangenheit argumentiert. Ukrainische Interessensvertreter hingegen befürworten einen solchen Schritt. Er würde Russland schmerzhaft treffen und sei daher eine angemessene Reaktion auf den russischen Angriffskrieg. Doch die EU ist sich bisher uneins. Einige Länder fürchten rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen für die Eurozone. Natalia Halibarenko, die ständige Vertreterin der Ukraine bei der NATO, zeigt sich frustriert. Es ist sehr enttäuschend, dass wir nach so vielen Jahren Krieg immer noch Argumente hören, dass es keine juristische Lösung gibt. Ich denke, dass es immer eine juristische Lösung gibt, wenn es einen politischen Willen gibt, nicht umgekehrt. Der politische Wille diktiert die Existenz einer juristischen Lösung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So sieht es auch Olha Kowalska in Kiew. Die Organisation ICUV stützt sich bei ihrer Argumentation unter anderem auf mehrere Gutachten internationaler Juristen. Demnach sei eine Konfiszierung auch legal möglich. Und die Zeit drängt, denn Kowalska fürchtet, dass Ungarn die Blockade der russischen Vermögen schon Ende Juni aufheben könnte. Dann muss der Rat der Europäischen Union die Sanktionen gegen Russland neu bestätigen, und zwar einstimmig. Und dann haben diese Vermögenswerte eine sehr hohe Chance, nach Russland zurückzukehren. 300 Milliarden, das ist der russische Verteidigungshaushalt für 2 Jahre. Wir verstehen, dass sie diese Gelder nicht einfach in Russland in einer Bank lagern werden. Russland investiert sie in Bomben, in Raketen, um mehr Drohnen, mehr Granaten zu produzieren, um in der Ukraine weiter vorzurücken.
Soweit die Sprecherin einer Kiewer Lobbyvereinigung. Sie warnt also davor, dass eingefrorene russische Vermögenswerte bald wieder in Russland landen könnten, mit fatalen Folgen für die Ukraine. Die Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, hat darüber berichtet.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Am Sonntag Sonne, am Montag Herr Mohn, am Dienstag Dienst. Mit dieser besonderen Zählung der Woche aus den Sams-Romanen wurde Paul Maar zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren in Deutschland. Etliche Schulen tragen seinen Namen. Nach rund 40 Büchern und Theaterstücken für junge Leser erscheint heute der erste umfangreiche Prosatext für Erwachsene, die Novelle Lorna. Kulturreporter Nils Breindke hat sie gelesen.
Zuerst ist ihm die Veränderung der Pupillen aufgefallen. Sie sind ungewöhnlich groß, bemerkt Markus, der Erzähler in Paul Maars Novelle Lorna, als er ihr in die Augen schaut. Der Kipppunkt in diesem Prosatext über einen Menschen, der seelisch schwer erkrankt, kommt beiläufig.
Es ist ja nicht so, dass er, wie ich zum Beispiel, der Erzähler, durch eigene Erfahrung davon erzählen kann. Es irritiert ihn wahrscheinlich, dass sich ihr Verhalten plötzlich ändert und er weiß nichts damit anzufangen.
Die Geschichte, die Paul Maar in seinem ersten Prosatext für Erwachsene erzählt, begleitet ihn seit langem. Es ist literarisch verfremdet und mit großer Sensibilität gestaltet die Geschichte seiner Schwester Barbara. Lorna erkrankt wie sie an einer bipolaren Störung und muss schließlich nach einigen Brandstiftungen stationär behandelt werden. Zu den besonders berührenden Passagen des Buches gehören die, in denen Markus Lorna in der Klinik besucht und völlig apathisch vorfindet. Sie hat die Tabletten verweigert.
Irgendwann hat es der Psychiatriearzt gemerkt oder festgestellt. Und da hat sie also gegen ihren Willen eine Depotspritze bekommen mit Medikamenten, die eine Woche ausgereicht haben. Und diese völlig wie eine Schlafwandlerin gemacht hat.
Man kann diesen Prosatext auch als Kritik an derartigen Behandlungsmethoden lesen und als Aufforderung, Menschen, die an schweren Krankheiten leiden, in der Therapie anders zu begegnen. Lornas Geschichte wird aber nicht nur auf die der Störung reduziert. Es geht um ihre Herkunft, um Lornas Lebenspläne, um ihre Stärke und ihre Schönheit, um ihre roten Haare.
Es ist eigentlich eine Idealfigur. Eine junge Frau, in die ich mich sehr gerne verliebt hätte.
Paul Maar erzählt die Geschichte von Lorna und Markus in der ihm eigenen unaufgeregten Prosa, in kurzen Sätzen und mit vielen Dialogen. Verglichen mit den Romanen und Erzählungen für Kinder und Jugendliche ist dieser Prosatext aber besonders. Er führt in ein tiefes Dunkel und er bleibt dort.
Genau, bei Kindern versucht man immer, sie nicht in die Traurigkeit zu entlassen. Und möchte dann als Autor gerne einen versöhnlichen oder zumindest neutralen Schluss, also nicht negativ. Also Kindern würde ich das nicht zutrauen, Erwachsenen natürlich, darf ich das gerne.
Lorna, das sei hier angedeutet, wird in der Klinik nicht geholfen. Mehr noch, sie kann ihr Leiden nicht mehr ertragen und trifft eine fatale Entscheidung. Im letzten Kapitel schildert Markus einen Besuch bei Lorna, wiederum in einer Klinik, und bemerkt schließlich, eine Drehtür spuckte mich nach draußen. Ein Satz wie ein Schlag, am Ende eines leisen, aber spürbar berührenden und auch erschütternden Buches.
Heute erscheint Paul Maars Novelle Lorna im S. Fischer Verlag. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. 15 bis 17 Grad sind es bei uns in der Region. Das bei im Moment sogar ein bisschen Sonnenschein, zumindest hier bei uns. Und ansonsten aber vielen Wolken und immer wieder schauerartigem Regen. Auch am Nachmittag kann es sogar Gewitter geben. Höchstens 20 Grad, dazu sehr windig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Dreieckwerder und Leest. Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. B5 Küritz Richtung Nauen zwischen Friesack und Abzweig nach Hage. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten. Immer mal kurzfristige Sperrungen. Auch im Bahnverkehr. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt, zurzeit Stau auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Sie brauchen Geduld in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße stadteinwärts, auf der Schönhauser Straße Kreuzung Schiefelbeiner Straße und rund um die Elsenbrücke. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
12 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte, mein Name. Eine Wende in der Migrationspolitik hat der neue deutsche Innenminister Dobrindt angekündigt und bringt heute zwei Gesetze auf den Weg, die diese Wende einleiten sollen. Beide mit sehr konkreten Folgen für Geflüchtete. Nachrichten dazu hat Jonas Ziegler.
Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Er landete am Vormittag auf dem Flughafen Schönefeld. In Kürze wird er von Bundeskanzler Merz empfangen. Unionsfraktionschef Spahn sagte, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden mache aber wenig Sinn, so Spahn im RBB 24 Inforadio. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefert. Während des eintägigen Staatsbesuchs von Selenskyj ist in der Berliner Innenstadt mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagt